Das gleiche in Grün Weekly am 20. März 2026.
Moin und herzlich willkommen bei Weekly. Timo Landner, was ist dein Thema der Woche?
Ich habe eine Kurzmitteilung, wollte ich gerade sagen, eine Kurzmeldung mitgebracht. Und zwar, die wurde schon Mitte Februar announced, DAXA setzt erstmals auf Elektro-LKW des chinesischen Herstellers BYD. Zum Einsatz kommen zwei Fahrzeuge vom Typ ETM6 in Spanien, genauer gesagt in Barcelona und Valencia. Und diese 7,5 Tonner sind für den urbanen Verteilverkehr gedacht, haben eine Batterie mit 126 Kilowattstunden, eine Nutzlast von bis zu 4 Tonnen und schaffen rund 200 Kilometer Reichweite. Natürlich wurden die auch vor der Einführung mehrere Monate im Realbetrieb getestet. Insgesamt wurden knapp 3500 Kilometer gefahren mit eben positiven Ergebnissen, was dazu führte, dass DAXA jetzt zwei davon gekauft hat. DAXA hat bereits 160 E-Lkw in Europa im Einsatz, aber erstmalig nutzt eben DAXA damit kein europäisches Fabrikat mehr, sondern eben ein chinesisches Modell. Für DAXA ist das ein weiterer Schritt in Richtung emissionsfreie Logistik und gleichzeitig, und das ist interessanter, ein Signal, dass chinesische Hersteller im europäischen Nutzfahrzeugmarkt zunehmend an Bedeutung gewinnen bzw. gewinnen werden. Also auf der einen Seite ist das eine strategisch wichtige Information, ne, die Öffnung gegenüber nicht-europäischen Herstellern. Und wir sehen hier vielleicht den Anfang eines Markttrends, dass eben die wachsende Konkurrenz aus China bei den E-LKWs auch in Europa Fuß fasst. Keine Wertung von mir, sondern einfach eine interessante Meldung. Das war's. Das war meine Kurzmeldung. Moritz, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich gelesen habe in der letzten Woche, das mich klassischerweise gar nicht so sehr vom Hocker reißt, im Sinne von, man muss sich ja aussuchen, was man liest, weil alles geht nicht. Und dieses Thema ist eigentlich was, was ich klassischerweise auslasse, nicht weil es nicht potenziell wichtig wäre, sondern ganz ehrlich, weil es für mich so ein bisschen schwierig ist, das einzuordnen. Carbon Capture and Storage bezeichnet Technologien, die CO2 aus Industrieprozessen oder aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe abfangen, komprimieren und dauerhaft einlagern. In der Regel in so geologischen Formationen mit dem Ziel, es eben aus der Atmosphäre fernzuhalten. Und das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. So. Gibt's aber eben ein paar größere Fragezeichen bei dem Ansatz. Erstens ist CCS, das ist die Abkürzung, extrem energieintensiv. Der Abscheide- und Kompressionsprozess verbraucht einen Teil der Energie dieser Anlage, um die es da geht, was natürlich den Wirkungsgrad senkt und den Ressourcenbedarf erhöht. Zweitens löst Carbon Capture and Storage natürlich das Grundproblem nicht, sondern verlängert möglicherweise einfach nur die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, was dann Investitionen in erneuerbare Alternativen verdrängen könnte. Drittens gibt es eben Leckagerisiken, ob das CO2 über Jahrhunderte sicher im Untergrund oder in welcher Form auch immer verbleibt, ist einfach unzureichend abgesichert. Und viertens sind die Kosten hoch und die globale Speicherinfrastruktur ist noch sehr begrenzt, besonders außerhalb Europas und Nordamerikas, wo man sich schon eher damit beschäftigt.
Das klingt jetzt nicht so, als würde dir die Einordnung schwerfallen.
Ja, es mag sich so anhören, es ist aber eben leider nicht so einfach, finde ich. Denn wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir langfristig CO2 aus der Atmosphäre bekommen. Denn der Bremsweg hin zu Net Zero oder wie auch immer wir dieses Ziel eigentlich benennen, der ist einfach zu lang. Und natürlich gibt es auch in erster Linie naturbasierte Lösungen, CO2 zu binden. Und vielleicht sind das auch die besseren Ideen dafür. Aber ich finde es eben auch falsch zu sagen, ja, technologiebasiert kann das nichts werden, darf das nichts werden und so weiter. Ja, und wir sind da technologisch eben erst aus dem Ei geschlüpft gerade und macht wahrscheinlich Sinn, sich das anzugucken. Mein Hauptproblem mit diesem ganzen Thema ist eher die Liste der Unternehmen, die sich damit befassen, die das pushen, die das als Lösung verkaufen. Und dann die Frage, warum machen die das denn eigentlich? Und die Antwort ist eben oft, um fossile Abhängigkeit noch so lange wie möglich herauszuzögern und eben das klassische schädliche Geschäftsmodell bloß nicht rechtzeitig genug anfassen zu müssen. So. Nun ist der Welt natürlich, richtigerweise, völlig egal, was hier irgend so ein mittelmäßig vorbereiteter Typ ins Mikrofon redet. Es gibt diese Projekte und es gibt Investitionen da rein und es geht voran in kleinen Schritten. Das ist vor allen Dingen getestet in stationären Anlagen, also so Kraftwerke und Zementanlagen, aber eben auch immer mehr an Bord auf Schiffen. Und genau das schaut sich ein neuer Report von Transport and Environment an, der schon im Titel die Frage stellt: Can shipping's greenhouse gas emissions be captured at the funnel? Can they, Timo?
They can.
Ja, natürlich kann man, aber weil sonst wird es diese Studie natürlich nicht geben. Aber um es mit meinem, also mit einer Lieblingsanekdote aus meinem eher trockenen Ingenieursstudium zu erzählen: Unser Physikprofessor, Herr Ewer, hat mal die Klausurfrage gestellt, ob man einen Hubschrauber mit nur einem Rotorblatt bauen kann. Und ein Kommilitone hat dann natürlich geantwortet: Ja, kann man, aber fliegen wird er nicht. Und es ist hier sehr ähnlich. Also, warum guckt man sich das überhaupt an Bord von Schiffen an? Ist das nicht ganz schön kompliziert? Naja, viele der heute fahrenden Schiffe werden einfach noch weit bis in die 2030er, 40er Jahre aktiv sein. Die Flotte erneuert sich viel langsamer, als die regulatorischen Fristen näher kommen. Und die Orderbücher sind auch noch voll mit Maschinen, die fossile Treibstoffe verbrennen werden, zumindest werden können. Onboard CSS wird getestet als Retrofit-Brückentechnologie, wenn man so will. Emissionsarme Kraftstoffe werden auch hochskaliert, aber auch da geht es aber unfassbar langsam voran. Der Markt für dieses Onboard-CCS ist noch überwiegend dominiert von Pilot- und Demonstrationsphasen. 83% der Projekte, und das ist jetzt das, was die Studie beginnt quasi aufzumalen, 83% der Projekte sind technologisch solvent-based, das heißt Lösungsmittel werden genutzt, um eben CO2 aus dem Abgasstrom zu lösen. Die Projekte finden hauptsächlich in Europa, 60%, und Asien statt. Und es gibt schon einzelne Full-Scale-Installationen, aber ehrlicherweise finde ich nicht so richtig transparent, was das denn genau bedeutet. Das zentrale Problem bei diesen ganzen Projekten ist: Brutto ist nicht netto. Das Problem kennen wir auch aus anderen Anwendungsbereichen. Viele Projekte berichten von so Bruttoabscheideraten von 70-95%. Aber wegen des Energieeigenverbrauchs, also zum Beispiel für die Lösungsmittelregeneration, für Pumpen, für Kühlung, sinkt eben die Nettoabscheiderate erheblich. Und das funktioniert dann ohnehin auch nur unter optimalen, gleichmäßigen Bedingungen. Bei Betriebsunterbrechungen, nämlich im Hafenbetrieb, bei Manövern und so weiter, klappt dieser Abscheideprozess nämlich gar nicht so gut, sodass so die effektive jährliche Nettominderung realistisch bei 40-50% liegt und nicht bei den kommunizierten Spitzenwerten. Außerdem gilt natürlich: Onboard CCS bezieht sich nur auf die Emissionen, die bei der Verbrennung des Treibstoffs passieren, nicht was in der Herstellung in Upstream passiert ist. Das sollte natürlich klar sein, aber vielleicht auch ein wichtiger Haken, das nochmal zu betonen. So, und das eigentliche Skalierungsproblem, und darum finde ich die Übersicht auch interessant, liegt jetzt gar nicht so im Bordsystem, can they can, sondern in der Kette danach, weil CO2, das dann gecaptured wurde, muss natürlich gemessen, zwischengelagert, entladen, transportiert und vor allen Dingen verifizierbar in der permanenten Senke eingelagert werden. Und heute fehlt in den meisten Häfen die nötige Infrastruktur. Außerdem ist Schifffahrt nur echt nicht der einzige Sektor, der diese Senken potenziell braucht. Es geht in der Studie auch noch um Wirtschaftlichkeit. Da zusammengefasst ist es echt teuer, selbst unter den positivst denkbaren Rahmenbedingungen. Ich stelle mir eine ganz praktische Frage: Wie und wo wird das Zeug gelagert an Bord? Und es hat mich interessiert und darum habe ich mal so eine Bierdeckelrechnung gemacht mit dem Disclaimer, dass ich natürlich komplett falsch liegen kann. Also es ist so ein Versuch. Ihr könnt das ja mal mitdenken. Also CO2 kann an Bord natürlich nicht einfach als Gas gespeichert werden, also kann schon, aber das Volumen wäre dann völlig unpraktikabel groß. Eine realistische Option, die verfolgt wird, ist Verflüssigung unter Druck und gekühlt. Es sind verschiedene Modelle, circa minus 45 Grad und bei 10 Bar. Und in der Form hat CO2 eine Dichte von ungefähr 1 bis 1,1 Tonnen pro Kubikmeter. Also ungefähr 1:1 Gewicht zu Volumen. Bei dem gleichen Druck und den gleichen Temperaturverhältnissen wäre gasförmig übrigens 26 Mal so viel Volumen. Also nur nochmal, um zu sagen, warum das jetzt vielleicht ein bisschen problematisch wäre. Sowas kann man in Dampfdruckkurven ablesen. Also hier die Brücke zu Professor Ewe. Ich hätte ohne Witz nicht gedacht, nach dieser vermaledeiten Physikklausur, dass mir diese Kurven jemals wieder begegnen. 20 Jahre später, here we go. Also, pro Tonne verbrannter Kraftstoff entstehen 3 Tonnen CO2, ungefähr. Diese 3 Tonnen CO2 belegen dann verflüssigt 3 Kubikmeter Tankvolumen. Das ist ja ganz dankbar, 1:1. Was bedeutet das jetzt für ein typisches Containerschiff? Ein klassisches Schiff, Timo, das ist das zum Beispiel, was du da hinter mir siehst, hat so 12.000 TEU, also kein kleines, aber auch kein riesiges, verbrennt ungefähr 100 Tonnen Kraftstoff pro Tag und von Asien nach Europa fährt es in ungefähr 25 Tage, also 2.500 Tonnen Kraftstoff bei, sagen wir mal, 55% Abscheiderate, haben wir also ungefähr 4.000 Tonnen flüssiges CO2. Und das sind dann 4000 Kubikmeter Tankvolumen. Und dafür bräuchten wir so 200 ISO-Tankcontainer. Knapp 2% der Stellplätze. Möglicherweise wird das natürlich nicht so gespeichert, sondern vielleicht gibt es extra Tanks, die besser zu kühlen sind und woanders liegen. Aber jetzt nur mal so zur Einordnung. Gewicht ist natürlich auch ein Thema. Allerdings leert man natürlich die Fuel-Tanks auch. Also vielleicht nicht ganz so ein großes Problem. Ja, und wie gesagt, das ist eine naive Bierdeckelrechnung, die ist sicher nicht ganz korrekt, aber zeigt vielleicht auch nochmal zusätzlich zu den Erkenntnissen der Studie, ist halt echt nicht so, dass man da so ein extra Gerät an den Schornstein flanscht und dann hat man 90% des Problems gelöst. Dieser Bericht zeigt 2 Dinge, es sind nicht 90% und die Probleme fangen nach dem Capturen überhaupt erst an.
Ich habe eine weitere Meldung mitgebracht, die ist schon vom Ende des letzten Jahres. Es geht hier um Plastikpellets. Die sind klein, aber dafür sehr oho. Kein mega Müllberg, kein riesiges Plastikteil, sondern kleine Kügelchen, kaum größer als ein Stecknadelkopf. Diese kleinen Dinger sind der Rohstoff für fast alles aus Plastik, von Verpackungen bis Autoteilen. Und genau sie sind eine der größten Quellen für Mikroplastik in der Umwelt. Wenn sie verloren gehen, landen sie in Flüssen, im Meer oder im Boden und bleiben dort praktisch für immer. Die Europäische Union hat nun erstmals verbindliche Regeln eingeführt, um den Verlust von sogenannten Plastikpellets zu verhindern. Bisher waren die Maßnahmen zur Vermeidung von Pelletverlusten größtenteils freiwillig. Und mit der neuen EU-Regel gilt nun erstmal ein klares Ziel, nämlich null Verlust. Unternehmen müssen umfassende Maßnahmen umsetzen, um sicherzustellen, dass eben solche Pellets weder bei Produktion noch Lagerung, Transport oder Verladung in die Umwelt gelangen. Zudem müssen sie Risiken dokumentieren und, je nach Größe, auch unabhängige Kontrollen durchlaufen. Kleine Betriebe dürfen mit Selbstdeklaration arbeiten. Bei Verstößen drohen spürbare Strafen. Zugegeben, das klingt für den einen oder anderen wieder mal nach einer Bürokratiekeule. Nichtsdestotrotz ist das ein Fortschritt, denn zum ersten Mal gibt es EU-weit klare rechtlich bindende Vorgaben gegen Pelletverluste. Und das Problem ist nicht klein, denn die EU geht davon aus, dass dadurch bis zu rund 3/4 der Verluste vermieden werden könnten. Also, wir reden hier von zehntausende Tonnen weniger Plastik in der Umwelt pro Jahr. Aber ganz perfekt ist diese Lösung natürlich nicht wie so oft. Viele kleinere Unternehmen unterliegen weniger strengen Kontrollen, was auf der einen Seite gut ist, weil das die Unternehmen nicht belastet, aber auf der anderen Seite eben wegen fehlenden Kontrollen natürlich nicht so gut. Und es gibt noch keine einheitliche Methode, um Verluste exakt zu messen. Außerdem betrifft die Regelung nur zukünftige Einträge. Das bereits vorhandene Mikroplastik verschwindet dadurch natürlich nicht irgendwie magisch. Trotzdem gilt, das ist ein wichtiger Schritt, vielleicht kein Endgegnersieg im Kampf gegen den Plastik, aber definitiv ein Level-Up im Umweltschutz. Ich habe noch eine weitere Meldung. Moritz, vielleicht haust du noch mal kurz auf den Tusch.
Steht zur Stelle.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine kleine Good News loswerden, welche ich vor ein paar Wochen bei der guten Antje von Dewitz von VD entdeckt habe. Das ist mir komplett untergegangen. Denn seit der Sommerkollektion 2025 sind die Produkte von VD PFAS-frei. P-was? Naja, PFAS sind die Ewigkeitschemikalien, die man auch nahezu überall findet. Du hast eine Regenjacke, wenn es regnet, perlt das Wasser einfach ab. Die Jacke bleibt trocken. Genau dabei helfen oft PFAS. PFAS sind wie eine unsichtbare Schutzschicht. Ne? Wasser perlt ab, ich habe es gerade schon gesagt, Fett bleibt nicht kleben, Schmutz geht leichter weg. Darum stecken sie in Regenjacken, Pfannen und Pizzakartons. Eigentlich coole Sache, dieses PFAS. Das Dumme ist nur, PFAS sind super langlebig. Sie gehen nicht kaputt in der Natur, sie können sich im Wasser, im Boden und sogar im Körper ansammeln. Und ähnlich wie wir es gerade auch schon hatten bei den Plastikpellets, wenn etwas für immer bleibt, dann kann es auch irgendwann zu viel werden. Und dann kann es auch für Menschen und Tiere ungesund sein, denn PFAS sind nämlich dummerweise krebserregend. Insofern ist das ein toller Fortschritt, dass die Kleidung von VD, die man ja auch durchaus ganz gerne draußen anzieht, unter anderem wenn es regnet, eben seit Sommer 2025 PFAS-frei sind.
So, das Chart der Woche habe ich mitgebracht. Das ist eine Darstellung des ICCT, International Council on Clean Transportation. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob euch das auch so aufgefallen ist. Mir fällt auf, dass Autohersteller sehr unterschiedlich sich verhalten, so beim Lobbying, wenn es um CO2 geht. Also man könnte fast sagen, ohne dass man sich damit jetzt so intensiv befasst, das wirkt manchmal so ein bisschen erratisch. Verbrenner aus, nicht Verbrenner aus, Flottengrenzwerte, es ging bunt durcheinander. Und dieses Chart zeigt schön auf, warum es der Fall sein könnte. Dieses Chart stellt gegenüber die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kilometer, also auf das Gesamtportfolio bezogen, eines Autoherstellers und den Anteil von EV oder Plug-in-Hybriden. Zwei Achsen. Jeder Hersteller in der Übersicht, das sind alle großen deutschen Hersteller und Toyota, Renault und Hyundai. Und jeder hat so zwei Punkte, nämlich einmal den Status Januar 25 und Januar 26. So, und die gute Nachricht, bei fast allen Herstellern geht es von links oben nach rechts unten, also weniger Verbrenner und geringere Durchschnittsemissionen. Aber wo diese Entwicklungspfeile auf der Karte stattfinden, das heißt von wo man eigentlich beginnt und wo man dann endet, variiert doch erstaunlich stark. Die Lobbyposition ist also nachvollziehbarerweise jetzt nicht nur dadurch geprägt, wie viele EVs ich denn jetzt schon verkaufe, sondern eben auch davon, was die verbleibenden Verbrenner denn ausstoßen. Und das variiert ordentlich, sogar zwischen Unternehmen, die eigentlich in ähnlichen Stadien der Elektrifizierung zu sein scheinen. Ist verlinkt, schau doch mal rein. Ich verrate jetzt nicht, welcher Hersteller trotz eines extrem hohen im Vergleich Anteils von Hybriden und EVs es trotzdem geschafft hat, den durchschnittlichen Verbrauch innerhalb eines Jahres zu steigern.
So, das war's für diese Woche. Noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Schaut noch mal gerne rein oder schaltet ein in die aktuelle Folge, das gleiche in Grün, die wir mit Johannes Palasch aufgenommen haben. Und eine kleine Ankündigung, wie ihr alle wisst, nächste Woche findet die Logimat in Stuttgart statt, die mindestens mal Europas größte intralogistische Messe, wenn nicht sogar weltgrößte Messe. Wenn ihr Lust habt, mich dort zu treffen, könnt ihr mich gerne anfunken. Wenn ihr auch wisst, mit wem ich reden sollte, weil sie gute Sachen zu berichten haben, wenn es um Nachhaltigkeit und Logistik geht, sagt mir auch gerne Bescheid. Ich habe nämlich ein Mikro dabei und versuche dann eben auch gute Stimmen, gute Projekte, gute News einzufangen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. Ich kann schon seit Wochen nicht mehr schlafen, weil bald Logimat ist.
Aber Moritz, du warst noch nie da.
Korrekt.
Muss mal dahin.